Ein herzliches Moin zur 57. Folge von Woran hat's gelegen? Heute wieder nach der Sommerpause, nach 6 Wochen sind wir wieder am Start. Und ja, bevor es losgeht, hole ich natürlich Martin dazu. Wir haben diese Woche ein Thema, was wir mit euch besprechen wollen. Und ja, das ist ein sehr schweres Thema. Abbas war ja in Deutschland, hat Scholz besucht. Und hinterher gibt es mehr Unfriede und mehr Streitigkeiten als vorher, weil er hat einen Holocaust-Vergleich bedient. Und das werde ich gleich mit Martin besprechen. Dazu hole ich natürlich erstmal Martin hinzu, bevor wir jetzt hier loslegen können. Genau. Wir waren jetzt ja echt 6 Sendungen jetzt wieder am Start. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei seid. Und genauso freue ich mich, dass Martin jetzt dabei ist. Moin, Martin.
Warte, ich habe gerade technische Probleme mit meiner Wand, aber jetzt bin ich da. Ich grüße dich, Johannes. Schönen guten Tag und Glückwunsch.
Moin.
Wie geht's? Wie steht's?
Mir geht's ganz gut. 6 Wochen, woran hat's gelegen? Pause, war ich natürlich nicht 6 Wochen im Urlaub. Das wäre schön gewesen, aber nee, hab natürlich gearbeitet, genauso wie du auch teilweise. Wobei du warst, glaube ich, 4 Wochen auch fast weg, ne?
Also ich war tatsächlich jetzt keine 6 Wochen Urlaub, aber doch mehr als nur eine Woche. Ich glaube, war 4, 4,5 Wochen tatsächlich abwesend, wie es bei uns heißt.
Ja, das ist auch sehr gut. Ich war eine Woche lang weg, aber es tat auch sehr gut. Und es war auch irgendwie sehr ungewohnt, freitags tatsächlich was anderes zu machen, als nicht mit dir hier zu sprechen. Aber es war auch okay.
Also du hättest mich auch gerne anrufen können, Johannes. Wenn du mich abends anrufst, gehe ich auch ans Telefon. Aber du hast schon recht, es ist ganz schön zu einer Routine geworden. Und es fällt auf jeden Fall auf, wenn man Freitagabend sich nicht hier live auf Instagram sieht. Umso schöner, dass es jetzt wieder losgeht. Du hast gesagt, du warst eine Woche im Urlaub. Wo warst du denn?
Ja, in Cuxhaven, in der Heimat. Also jetzt Heimaturlaub, genau. Das ist aber auch einfach schön gewesen, wieder in der Heimat zu sein, am Wasser, am Meer. Ich liebe das ja, wirklich das Meer zu sehen, im Hafen zu sein, jeden Tag am Wasser. Wir hatten auch echt gutes Wetter, auch echt nicht zu warm, sondern es war wirklich schön, 25 bis 27 Grad, Sonne, war wirklich super, super Wetter. Das war so mein Urlaub. Wo warst du denn, wenn du 4 Wochen oder 4,5 Wochen weg warst?
Also ich war auch nur an zwei verschiedenen Orten sozusagen. Ich war eine Zeit lang in der Schweiz. Da war es ein Stück wärmer, aber ansonsten auch Top-Wetter. Radfahren so. Also meine beiden Brüder leben in der Schweiz. Und Schweiz gibt es Berge, das bietet sich einfach an zum Radfahren. Dazu komme ich in Berlin eher nicht, bis gar nicht besser gesagt. Und genieße es tatsächlich, wenn ich dann jedes Jahr im Sommer da ein paar Wochen habe, um die Alpenpässe hochzufahren. Genau, und vergangene Woche war ich nochmal in Wien, einen Freund besuchen, allerdings nur ein paar Tage, also braucht es ja schon fast einen Tag für die Anreise und dann noch einen Tag für die Abreise. Mit der Deutschen Bahn nämlich auf jeden Fall. Wir haben kräftig Verspätung auf beide Fahrten gehabt, war aber zum ersten Mal in Wien und bin begeistert. Also es ist eine wunderschöne Stadt, das Wetter hat natürlich auch gepasst, das gehört auch dazu. Was mir dann mal auffällt, wenn ich in anderen Städten bin, ich in Berlin, dass es da so eine klassische Altstadt gibt mit vielen auch alten historischen Gebäuden. Das geht halt Berlin so ein Stück ab. Und Wien hat natürlich da extrem viel zu bieten. Und das finde ich tatsächlich immer sehr schön. Und das Essen in Wien. So das Klassische, was man einfach mitnehmen muss. Und, ne? In die bekannten Cafés gehen, Kaiserschmarrn essen, Sacherbrote essen. Es gibt da so eine Kette, die hat Leberkässtände quasi. 10 oder 15 verschiedene, kann man sich auswählen, kriegt halt dann den Leberkäse mit verschiedenen Senfsorten und eine Semmel. Auch nice.
Hast du denn auch ein Wiener Schnitzel gegessen?
Nee, tatsächlich nicht. Stimmt, das habe ich nicht gegessen. Aber wir waren mit einer Freundin, die war auch mit und die isst kein Fleisch und deswegen haben wir dann im Vorfeld schon gesagt, dass wir das sein lassen.
Ja.
Ich habe mich quasi mit einem Leberkäse angeknüpft.
Vielleicht noch eine Frage zur Schweiz. Du hast ja gesagt, dass du da auch viel Fahrrad gefahren bist. Hattest du dein Fahrrad selbst mit von Berlin aus oder hast du da ein Fahrrad schon vor Ort irgendwie?
Ich habe Fahrräder im Plural vor Ort, die ich nutzen kann. Also Meine Brüder haben da verschiedene Theorien, wie viele Fahrräder jeder Mensch besitzen sollte. Will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, aber Fakt ist, es gibt genug Fahrräder in der Schweiz, die ich nutzen kann. Also Mountainbikes, Rennräder, was man da so möchte. Und da spare ich mir das quasi mit der Bahn, mein eigenes Rennrad mit in die Schweiz zu nehmen. Ist einfach sau stressig so, weil man braucht ein ICE, wo überhaupt Platz für Räder sind, ist, dann müssen die Plätze noch frei sein. Das ist nicht schön an mit Taschen und Rädern, das macht keinen Spaß. Ich bin früher häufiger mit dem Flixbus in die Schweiz gefahren, habe da mein Rad mitgehabt, weil man das hinten dran haben kann.
Ja.
Aber da stirbt man auch 1000 Tote. Weil an jedem Halt ist halt hinten das Rad unbeaufsichtigt. Ne? Und man hört, es gibt ja viele Geschichten, dass auch aus den oder dass Gepäckstücke von Mitreisen bei Flixbus entwendet werden, wenn da an dem Halt halt keiner kontrollieren kann, wer da eigentlich was mitnimmt. Und
Ja.
wenn da hinten ein Rad dran ist, was jetzt nicht ganz preiswert war, da bin ich dann häufig in den Halten ausgestiegen, stand die ganze Zeit im Bus, habe mein Rad bewacht und bin dann kurz bevor losgefahren, wieder eingestiegen. Auf dieses Nervenspiel habe ich auch keine Lust mehr. Deswegen nutze ich die Räder meiner Brüder. Das passt ganz gut.
Das ist doch sehr gut. Ja, Fahrradfahren ist natürlich auch cool, finde ich auch gut. Aber ich wäre eher für jemand fürs Flachland. Also ich brauche den Wind und nicht die Berge. Das ist irgendwie für mich ganz schwierig mit den Bergen.
Ja, tatsächlich fragen mich das die meisten, wenn ich sage, Schweizer biete ich es an, Rad zu fahren, sagen, hier, da sind noch Berge, aber genau das ist der Reiz. Also klar, es ist anstrengender, als im Flachen zu fahren, aber man wird halt belohnt. Also wenn man auf dem Berg ist und dann die Sicht hat, wird man belohnt. Man wird in der Abfahrt belohnt, wenn man da runterknallen kann. Man wird auch in der Auffahrt belohnt, also sage ich jedenfalls, weil du halt in jeder Kurve, in jeder Serpentine einen anderen Blick hast, ist einfach fantastisch so. Also macht mir tausendmal mehr Spaß, als irgendwie in Brandenburg rumzugurken. Kann man schneller fahren, kann man mehr Strecke machen. Aber Berge, dafür wurden Fahrräder erfunden, würde ich fast behaupten.
Da stimme
Aber,
ich ganz zu.
ja, kann, naja, meine Meinung so. Du hattest mir diese Woche gesagt, Johannes, dass es bei euch in der Nähe auch gebrannt hat, um so ein elegantes Thema ein bisschen zu wechseln. Stichwort Waldbrände. Wie war das da oder wie nah warst du dann auch dran an diesem Waldbrand?
Ja, also wir waren noch in Cuxhaven, wo wir von dem Waldbrand hier bei uns in der Nähe erfahren haben. War ich auch ganz froh drum, dass wir nicht unbedingt hier waren. Weil das ja schon irgendwie sehr, sehr aufregend ist, wenn man einfach, also von hier, wo wir wohnen, konnte man die Flammen auch sehen oder die Rauchwolken, besser gesagt, das sind so knapp 10 Kilometer entfernt. Und insgesamt sind 34 Hektar abgebrannt, also ist jetzt auch nicht ganz so wenig, aber natürlich auch nicht massig viel. Da brennt es in Portugal und Spanien natürlich noch wesentlich mehr als hier. Aber es ist natürlich sehr, sehr bedenklich. Also man kriegt das ja immer an. In jedem Sommer mit und es wird auch immer mehr und so, das ist einem ja irgendwie auch bewusst. Aber wenn es dann doch wirklich mal, ich sag mal, vor der Haustür irgendwie passiert, da wo das passiert ist, da fahren wir auch gelegentlich lang und so, dann ist es doch sehr, dann kommt einem das näher. Und mir ist es schon grundsätzlich schon sehr bewusst, was da passiert. Aber ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht so klar, was das für Auswirkungen hat, so ein Waldbrand oder generell, ja, die Hitze, die Dürre, die wir momentan haben. Und das ist schon beachtlich. Als wir dann am Samstagabend spät zurückkamen, da haben wir dann auch wirklich, ich hätte jetzt mal gesagt, 20 Feuerwehrautos an uns vorbeifahren sehen. Die haben, glaube ich, gerade Schichtwechsel gehabt zur Nacht hin. Das ist schon, das betrübt einen schon sehr, wenn man dann sieht, dass da 1000 Feuerwehrleute und Feuerwehrfrauen mussten dann letztendlich ja, arbeiten letztendlich für ja, 6 Tage ungefähr, damit das dann nicht mehr brennt. 34 Hektar. Und ja, wenn man sieht, was europaweit abgeht, ist es schon echt krass. Genau, das schon, das bewegt einen, finde ich, auch einfach sehr, wenn man das mal wirklich nah mitkriegt. Du hast auch gesagt, wenn ich es richtig weiß, dass du auch irgendwie einen Waldbrand mitbekommen hättest irgendwo.
Naja, es hat ja hier in Berlin der Grunewalder Forst, nenne ich jetzt mal, gebrannt. Beziehungsweise auch das Gebiet, an dem die Berliner Polizei sonst Sprengstoff und ähnliche Materialien quasi kontrolliert sprengt. Ich bin an dem Morgen gerade Rad gefahren auf dem Tempelhofer, habe davon zwar nicht mitbekommen, also, aber als ich dann nach Hause also gefahren bin, da habe ich dann halt gelesen und dachte so, ui. Also ich hätte wahrscheinlich eher drauf geachtet, wenn ich es gewusst hätte und ich habe es aber erst nach dem Radfahren erfahren. Ja, das ist schon nochmal ein anderes Stück gewesen. Also, weil es jetzt nicht so ein klassischer Waldbrand war, wo halt nur Forst oder ähnliches ist, sondern halt eben auch noch entsprechende Materialien. Das hat, glaube ich, Berlin die Tage schon ganz schön beschäftigt. Vor allem halt eben, was vorhin angesprochen, die Rettungskräfte, die Feuerwehrleute, die konnten halt in Berlin dann eben nicht löschen erstmal. Weil natürlich an erster Stelle auch Eigenschutz steht und der ist nicht gewährleistet, wenn man ein Gebiet betritt, wo man nicht genau weiß, okay, was explodiert hier ständig, wo sind noch irgendwelche, Munitionsreste gelagert oder andere Sprengstoffe. Das war schon relativ krass. Aber was du gesagt hast, also wenn ich sowas immer lese, auch in Deutschland, habe ich so die Hoffnung, und das ist vielleicht ein bisschen naiv und das ist auch die Hoffnung nicht auf kurzfristige Lösung, aber dass man wegen der Brände, die immer weiter auftreten, immer vermehrt auftreten, dass man da auch Konsequenzen zieht. So, ich habe jetzt bewusst auch mehrmals Forst gesagt, weil man bei vielen sogenannten Waldflächen gar nicht mehr von dem klassischen Wald sprechen kann, sondern weil das Forst sind, weil das eigentlich fremde Bäume sind, die da gar nicht hingehören, die da angesiedelt wurden, um halt eben Forstwirtschaft zu betreiben, also Holzwirtschaft. Und die haben natürlich viel weniger Schutz vor solchen Waldbränden. Das heißt, wenn ich jetzt einen klassischen Wald hätte, Mischwald beispielsweise, heißt das nicht, dass er nichts brennen kann, aber das Risiko ist doch niedriger so. Und ich hatte jetzt auch eine Doku gesehen über den Harz und der sieht ja eher wie eine Mondlandschaft aktuell aus, weil der alles abstirbt. Und die Behörden lassen das jetzt wohl auch absterben und kümmern sich da gar nicht mehr drum, weil man sagt, man möchte quasi alles weghaben und danach quasi den Wald dann wirklich wieder neu aufbauen und die Fichten, die da eigentlich gar nicht hingehören so richtig, halt die so ein bisschen wegkriegen da. Deswegen meine ich, es ist keine kurzfristige Hoffnung auf Lösung, sondern es ist natürlich eine eher langfristige als mittelfristige, dass entsprechend unsere Wälder wieder so aufgeforstet werden, dass sie halt auch widerstandsfähiger sind.
Ja.
Sowohl was Laub- und Nadelholz betrifft, als auch was dann was die Baumarten betrifft. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein langer Prozess, der jetzt nicht in den nächsten 2 oder 3 Jahren abgeschlossen sein wird oder so, sondern was sehr lange dauern wird, aber was hoffentlich auch im Kontext des Klimawandels irgendwie Besserung verspricht, jedenfalls für unsere gerade. In Südeuropa sieht es nochmal anders aus, weil extremere Temperaturen logischerweise schon immer sind grundsätzlich. Genau, das habe ich jetzt so ein bisschen bei dem Thema Waldbrand mich die letzten Tage und Woche belesen, beziehungsweise beschaut durch Dokus.
Ja, du hast es schon angesprochen, dass auch viel Holz oder viele Wälder auch einfach durch Borkenkäfer sehr geschädigt sind oder durch generell kaputte Bäume. Das ist hier bei uns in Mittelhessen ganz, ganz viel, gerade hier in der Gegend, wo ich wohne. Und vielleicht 100 Meter in die Richtung zum Beispiel ist auch Wald oder abgeholzter Wald, besser gesagt. Manchmal poste ich ja auch irgendwie, wenn ich dann mit Lille spazieren gehe, mit unserem Hund, irgendwie irgendwas. Und oft sieht man im Hintergrund, dass da einfach nur ein abgeholzter Wald liegt. Also natürlich, die haben die großen Holzstücke schon weggeräumt, aber da liegt noch ganz, ganz viel kleines, totes Holz. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, wenn mal hier ein Brand ausbricht, ein Waldbrand direkt bei uns, da wird das brennen wie sonst was, weil das ist so vertrocknet, alles mittlerweile. Das liegt da ja seit 2 Jahren ungefähr so. Und das ist schon. Jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, denke ich, das ist schon eher ein Wunder, dass es noch nicht gebrannt hat dort. Das ist, ja, finde ich auch einfach interessant, dass man da irgendwie noch gar nicht so drüber nachgedacht hat, dass man das lieber dann doch vielleicht wegräumen sollte,
Ja.
bevor jetzt Waldbrand passiert. Und das ist, muss man natürlich auch sagen, Waldbrände passieren meistens nicht einfach, weil es zu heiß ist. Also das ist auch ein Grund, aber oft liegt es daran, dass jemand aktiv den Brand verursacht hat. Ob es sei es jetzt durch irgendwie ja, Böswilligkeit, dass man einfach anzündet als Brandstiftung, oder das durch Unachtsamkeit und ja, dass man nicht aufgepasst hat, den Waldbrand irgendwie hervorgerufen hat, durch Grillen im Wald, durch Shisha-Rauchen im Wald, habe ich schon gehört, was weiß ich, da gibt es ganz verschiedene, ja, nicht gute Sachen. Und da muss man, glaube ich, auch einfach an die Verantwortung von jedem nochmal sich appellieren lassen, vorsichtig zu sein, gerade im Wald oder gerade in Waldesnähe. Aktuell ist es einfach so Dürre überall, oder zumindest in Deutschland ja auch sehr verbreitet, sodass es wirklich ja auch gefährlich werden kann.
Ja, weil du die Shisha gerade angesprochen hast, das war ja tatsächlich höchstwahrscheinlich die Ursache für den Brand im Elbsandsteingebirge. Ist aber, glaube ich, noch gar nicht abschließend, aber das ist die Vermutung. Also wie du sagtest, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass die Hitze keinen Brand auslöst. Die
Ja.
Hitze führt zu mehr Trockenheit und das sorgt dafür, dass es halt schneller dann brennt, aber der Auslöser für Feuer ist ja jetzt sind keine Temperatur von 30 Grad, so, das ist ja absurd. sondern ist nahezu immer irgendwie menschliches Verschulden und mit Absicht, ohne wie du gesagt hast, sei dahingestellt. Ich finde das Thema Wald sowieso sehr spannend. Ich habe einen Freund, mit dem ich einen Volo-Kurs gemacht habe, der Förster ist, der Jäger ist, der sich da sehr auskennt und sehr engagiert ist, und habe mit ihm damals, also ich schätze schon 2 Jahre knapp her, über Wisente gesprochen. Es sind diese europäischen Bisons, sage ich mal, oder diese großen Büffeltiere, die schlussendlich nur noch weiter im Osten Europas leben, sozusagen im polnischen Urwald, wenn man so möchte, und jetzt aber hier wieder angesiedelt werden, aktuell zum Beispiel in Deutschland, im Rothaargebirge. Und ich habe ihn einfach gefragt, was er dazu sagt, ob er es gut findet, so wo sieht er da Schwierigkeiten. Und er meint, das Problem ist, dass wir in Deutschland gar nicht mehr vom Wald sprechen können, weil Wald als solches eigentlich ist, als großes Ökosystem existiert. In Deutschland meinte er zum Beispiel de facto gar nicht mehr. Wir haben Forst, wir haben viel zu wenig Fläche, es fehlen einfach Tierarten, weil der Mensch da ist. Und es geht auch gar nicht mehr. Und deswegen hat er gesagt, er findet es eigentlich gar nicht gut. Sowohl das mit
Ja.
den Wiesen, weil da ist so das Problem, dass sie zum Beispiel Rinde von Bäumen essen, was grundsätzlich ja gar kein Problem ist. Nur wir reden halt von Forstlandschaft oder Wirtschaft in Deutschland. Das heißt, Leute wollen damit ihr Geld verdienen. Wenn dann Tiere Rinde wegfressen, sterben die Bäume, gehen kaputt, was in einem großen, unberührten Wald kein Problem wäre. In dem Fall schon das Gleiche ist mit dem Wolf. Der meinte, es ist schön, dass es diese Tiere gibt. Die Tiere sind wunderbar, aber eigentlich passen die nicht mehr her, weil wir keinen Wald haben. So, ne? Also das hat mich für dieses Thema so ein bisschen sensibilisiert, fand ich super interessant. Ist vielleicht auch irgendwann mal ein Thema, Johannes, für eine eigene Folge, Thema Wald. aber einfach sich da Gedanken zu machen. Es ist jetzt kein Pro oder Contra Wolf oder wie auch immer, aber man muss sich überlegen halt, okay, welche Lebensräume gibt es denn eigentlich noch? So, wo ist der Mensch da? Und wir müssten uns als Mensch zurückziehen und viel Platz lassen. Und dazu sind wir, glaube ich, alle nicht bereit. So, ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, aber das muss man sich bewusst machen. Und eben, wenn wir von Wald reden, zu überlegen, was ist Wald und was ist nur Forst. Und das hat wiederum zum Beispiel jetzt aktuell Konsequenzen, eben was Waldbrände betrifft.
Ja, ich glaube, da hast du jetzt ganz gut zusammengefasst. Da will ich auch gar nicht mehr allzu viel sagen, außer vielleicht noch die Bemerkung, dass vielleicht dann ja Mark Forster unser Waldbeauftragter werden kann.
Maybe ist er dann im nächsten Insta-Live auch zu hören.
Genau, das sehen wir dann. Jetzt kommen wir aber zu unserem eigentlichen Thema, was leider sehr ernst ist oder was ernster ist zumindest. Da erstmal die große Frage, Martin, worin hat es gelegen, dass Scholz aktuell wieder mal in der Kritik steht?
Ja, also, wenn wir jetzt viele Antworten geben, Johannes, man könnte den Cum-Ex-Skandal nennen. Ja, in dem jetzt gerade auch Anhörungen stattfinden, da wurde heute wieder berichtet, dass Scholz sich an Dinge nicht erinnern kann, hat Wissenslücken, während der Terminkalender hat irgendwie Lücken, alles ein bisschen schwierig. Wir haben immer noch Vorbereitungen auf die nächste mögliche Corona-Welle. Da läuft die Kommunikation, wir haben es ganz oft gesagt, hier nach wie vor äußerst schlecht der Regierung und Scholz ist Chef der Regierung. Wir haben nach wie vor den Ukraine-Krieg. Da gibt es auch wieder Vorwürfe von Seiten der Ukraine, dass Deutschland nicht schnell genug liefert, nicht genug liefert, nicht das liefert, was die Ukraine möchte. So, der macht nach wie vor, was in der Kommunikation betrifft, die Bundesregierung, Olaf Scholz, meiner Meinung nach keine gute Figur. Aber der Punkt, auf den du und auf den ich auch dann hinaus will, ist natürlich ein noch anderer. Mahmoud Abbas, der Chef der Palästinensergebiete, war diese Woche in Berlin. Es gab eine gemeinsame Pressekonferenz mit Scholz und Abbas im Kanzleramt. Und Abbas hat während der Pressekonferenz den Holocaust relativiert und Scholz hat daraufhin nichts erwidert oder nicht widersprochen. Es fand am Ende der Pressekonferenz statt. Sie sind dann nur noch aufeinander zugegangen, haben sich die Hände geschüttelt und sind verschwunden sozusagen. Und da war der Aufschrei groß, dass quasi, ich hatte es ausgerechnet gehabt für einen Text bei der Pro. Knapp 900 Meter Luftlinie vom Kanzleramt zum Holocaust-Mahnmal, also in unmittelbarer Nähe sozusagen, dass da eine Holocaust-Relativierung ja unwidersprochen bleibt. Das ist der große Skandal und aufgrund dessen ist Scholz zu Recht meiner Meinung nach aktuell sehr in der Kritik.
Ja, du hast dann ja auch angesprochen, dass jetzt Scholz in der Kritik steht. Er hat sich dann ja aber auch ein paar Stunden später in der Bild-Zeitung zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass es natürlich nicht geht, dass das ja zu verurteilen ist, scharf zu verurteilen ist und dass es eine unsägliche Bemerkung ist und antisemitisch. Und da ist natürlich die Frage, ist das der Weg, den man gehen muss oder hätte man direkt was sagen müssen? Er hat am nächsten Tag dann ja auch noch einen Tweet veröffentlicht, wo er das Ganze eigentlich, was er der Bild-Zeitung gesagt hat, nochmal ein bisschen ausgeführt hat. Glaubst du denn, Scholz, wenn er sagt, er wollte was sagen, aber sein Regierungssprecher, Stefan Hebestreit, hat ja letztendlich dafür auch gesorgt, dass die Pressekonferenz beendet wurde. Er hat ja dann gesagt, vielen Dank, dass Sie da waren. Tschüss, so nach dem Motto. Hätte Scholz da noch aktiver sein müssen? Oder glaubst du das, was Scholz sagt, dass er das eigentlich hätte wollen, aber die Situation so schwierig war, dass es eben dann in dem Moment irgendwie nicht ging?
Ja, man muss erst mal sagen, dass die Bild angefragt hat und berichtet hat. So, das heißt, Scholz ist nicht auf die Bild zu und hat gesagt, ich möchte noch was klarstellen, sondern es war eine Reaktion. Genauso wie er spielt am nächsten Tag, dann war eine Reaktion auf die unzähligen Meldungen, die ihm quasi vorgeworfen haben und ihn kritisiert haben dafür, dass er in dem Moment geschwiegen hat. Also war das eher, war das ein Reagieren, kein Agieren, so, diese Meldungen. Genau, das ist der Grund jetzt oder das Argument ist, dass der Pressesprecher, der Regierungspressesprecher, die Pressekonferenz beendet hat. Das heißt, die Frage des Journalisten, die dann zu dieser Aussage geführt hat, das war die letzte Frage, und es war eine Klarheit. So, die letzte Frage stellt, es gibt die war nur an Abbas gerichtet. Das heißt, wenn er fertig ist, ist diese Pressekonferenz zu Ende. Das ist gang und gäbe. Und deswegen war der dann auch zu Ende und deswegen hat die der Regierungssprecher auch beendet. So. Das Problem ist nur meiner Meinung nach, dass Scholz die Autorität besitzt. Also wenn wäre nicht Scholz sagen, auch wenn die Pressekonferenz jetzt zu Ende ist, sage ich trotzdem noch einen Satz. Und auch wenn mein Pressesprecher angefangen hat, alle zu verabschieden, sich zu bedanken, kann ich da nochmal dazwischengrätschen. Also ehrlich gesagt, sollte das jeder machen, der sowas hört, das nicht unerwidert lassen. Und wer, wenn nicht der Bundeskanzler, kann dann tatsächlich auch nochmal dazwischengrätschen, weil er die Autorität besitzt. Wie kein anderer in Deutschland, ehrlich gesagt, in so einem Moment zu sagen, Moment, ich habe da noch was zu sagen. Vorwürfe, dass Scholz das unterstützt, ist natürlich Blödsinn so. Nur weil er nicht direkt widersprochen hat, heißt das nicht, dass er das genauso sieht. Er hat im Rahmen der Pressekonferenz auch einen Apartheidsvergleich, den Abbas auch schon gezogen hat, in der Pressekonferenz auch scharf zurückgewiesen. Nichtsdestotrotz macht Scholz natürlich eine extrem schlechte Figur, weil diese Aussage stand halt einfach im Raum. Und dann hat man halt nur dieses Bild, ja, die Hände schüttelt. Also man sieht, haben die Bilder anguckt, dass er auch ganz kritisch und böse guckt bei dieser Aussage. Also er hat es definitiv wahrgenommen. Macht es halt aber insgesamt nicht besser. Und deswegen ist dieser Aufschrei natürlich folgerichtig. Und das, was Scholz danach gemacht hat, natürlich auch folgerichtig, dass er sagt, es war ein Versäumnis. Klar, jetzt hat der Pressesprecher Schuld auf sich genommen, aber dass er das dann richtig gestellt hat, ist absolut richtig. Und wie sie jetzt rausstellte, oder für viele jetzt erstmal rausstellte, heißt, ist, dass nicht nur die Holocaust-Leugnung in Deutschland strafbar ist, sondern selbst die Relativierung ist strafbar. Und deswegen gibt es aktuell auch ein Verfahren gegen Abbas, weil Anzeige gegen ihn erstattet wurde.
Ja, genau. Und also ich sehe es genau wie du eigentlich, dass Scholz definitiv hätte was sagen müssen. Finde aber auch, dass man Scholz an manchen Stellen ein bisschen verteidigen kann, zumindest. Zum einen weiß man natürlich nicht, wie schnell und wie gut die Übersetzung im Bundeskanzleramt war, weil es war natürlich nicht auf Deutsch, was Abbas gesagt hat, das ist auch klar. Also er hat das ja irgendwie verstanden, was da gesagt wurde. Er hat ja die Miene verzogen, er hat ja auch, war sehr, also wenn man das Video sieht, dann sieht man ja auch, dass er irgendwas hat. So ist nicht der alltägliche Scholz, den wir da sahen. Und gleichzeitig würde ich sagen, vielleicht wusste er die Dimension dieser Aussage nicht einzuschätzen in dem Moment. Es sind ja auch Sekunden, die da vergehen. Das war ja keine 2 Stunden oder so, sondern das waren ja wirklich, ich glaube, das Video insgesamt oder diese Aussage war vielleicht 40 Sekunden oder so. Und das war ja eher am Schluss dieser Aussage. Und deswegen würde ich da Scholz manchmal ein bisschen verteidigen. Also natürlich hätte er was sagen müssen. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass man nicht immer alles richtig machen kann innerhalb von Sekunden. Und dennoch ist natürlich, ja, diese Kritik komplett berechtigt.
Naja, das Ding ist halt, also ich verstehe den Punkt so, ne? Das Ding ist natürlich, dass Deutschland eine gewisse Staatsräson hat, die nicht nur Merkel geprägt hat, sondern die jetzt auch die aktuelle Regierung quasi befürwortet hat und das auch als außenpolitische Staatsräson sozusagen sieht. Und das, was Abbas gemacht hat, wie gesagt, schon der Apartheidsvergleich, da hat der Scholz reagiert,
Ja.
als auch dieser Holocaust-Vergleich, das ist. Also das muss er einfach so verkraften. Und das hat er, glaube ich, auch gerafft. Und das ist ja auch Also ist so ein Stichwort, wenn das Wort Holocaust fällt im Zusammenhang mit dem Staat Israel oder der israelischen Armee. Also, weißt du, selbst wenn man da nicht im Thema genau drin ist, müssen sofort alle Alarmglocken schrillen. Du hast gesagt, er hat entsprechend die Miene verzogen. Das heißt, er hat es auch wahrgenommen, definitiv. Es ist einfach, man könnte sagen, unglücklich für ihn jetzt gelaufen, so, ne? Es ist einfach, ich habe vorhin die schlechte Kommunikation angesprochen, da muss man einfach reagieren, weil das, was passiert jetzt und passiert ist, das war klar. Also, dass alle Medien das mitbekommen, klar, ist eine wichtige Pressekonferenz gewesen und dass jemand da im Bundeskanzleramt den Holocaust relativiert, wie gesagt, was in Deutschland sogar eine Straftat sein kann, da muss man einfach schneller reagieren. So. Und das ist in dem Fall sein Job. Klar, der Mensch macht Fehler, gar keine Frage. Aber das darf in der Position einfach nicht in dem Fall. Vor allem eben, und das betont da jegliche Regierung bei jeglichen Veranstaltungen, hat Deutschland eine gewisse Verantwortung. Mehr als vielleicht andere Staaten aufgrund unserer Geschichte. Und da muss er einfach reagieren. So.
Denkst du denn, das Ganze hat noch irgendwelche, ja, Dinge, die noch auf Scholz zukommen, deswegen? Irgendwelche Folgen?
Ich glaube gar nicht auf Scholz, aber es wird auf jeden Fall auf die deutsch-palästinensischen Beziehungen einiges zukommen. So. Vor allem auch von außen, gar nicht jetzt unbedingt. Nur von Seiten der Regierung, weiß ich nicht, dass da kann ich nicht reingucken, was da beredet wird. Also zum einen, ich habe es ja gerade angesprochen, gibt es die Anzeige gegen Abbas. Paragraph 130 Strafgesetzbuch, eben Volksverhetzung und auch die Relativierung des Holocaust fällt darunter. Also Leugnung ist sowieso strafbar in Deutschland, auch die Relativierung kann jedenfalls unter Umständen strafbar sein. So.
Ja.
Jetzt ist die Frage, Mahmoud Abbas, hat er Immunität? So, das Auswärtige Amt sagt ja, weil er quasi im Rahmen eines Staatsbesuchs auf Einladung deutscher Behörden in Deutschland war. Andere Juristen sagen nein. Es gibt viele Menschen, die auf Einladung der Bundesregierung, wie auch immer, nach Deutschland reisen und eben keine Immunität haben, weil es irgendwelche Ronnies und Ronjas sind, sage ich mal ganz salopp.
Ja.
Das Problem ist halt, Abbas bezeichnet selbst als Palästinenserpräsident, wird auch oftmals so benannt. Aber Deutschland hat den Staat Palästina nicht akzeptiert oder nicht anerkannt, besser gesagt. So, das heißt, dahingehend kann er keine Immunität besitzen, sagen Juristen, weil er nicht das Oberhaupt eines anerkannten Staates ist. So. Das wird halt spannend, was jetzt die Berliner Gerichte entscheiden. Und das wird unter Umständen nämlich auch die Bundesregierung ganz schön unter Zugzwang bringen, wenn nämlich quasi Anzeige stattgegeben wird und quasi ein Verfahren gegen Abbas in Deutschland läuft und das kann bis zum Freiheitsentzug von 5 Jahren, glaube ich, geahndet werden. Und das würde natürlich diplomatisch ganz schön heiß und hochkochen und Konsequenzen nach sich ziehen. Also das wird auf jeden Fall eine Konsequenz sein. Und das andere, was jetzt wieder in den Mittelpunkt rückt, sind die Hilfszahlungen in Deutschland an die Palästinenser leistet, an NGOs, auch, aber an ich darf mal staatsähnliche Organisation, weil da lautet immer der Vorwurf, mit den Geldern werden auch sogenannte Terrorrenten finanziert. Bedeutet, wenn ein Palästinenser quasi einen Terroranschlag in Israel führt, Messeangriff, was auch immer, wird festgenommen, bekommt er, beziehungsweise dann seine Familie, eine lebenslange Terrorrente. Also man lohnt ihm sozusagen für den Terror gegen den Staat Israel und weil er im Gefängnis sitzt, dann eben seine Familie. Und der Vorwurf ist, dass dieses Rentensystem sozusagen möchte, vor allem auch mit ausländischen Geldern finanziert wird, weil es extrem viele sind. So. Und Deutschland spendet auch mehrere hundert Millionen Euro an die Palästinenser, sage ich mal ganz allgemein. Und der Vorwurf ist eben, dass damit diese Terrorrenten finanziert werden und dass das aufhören muss. Und wenn diese Gelder jetzt einfach gestoppt werden würden, fehlt natürlich unglaublich viel im Haushalt der Palästinenser, weil natürlich nicht dieses Geld zu 100% in diese Renten fließt. Und das hätte auch für die Palästinenser vor allem, aber dann eben auch für die Beziehungen zwischen Palästinensern und Deutschland natürlich Konsequenzen.
Ja, und das große Problem, was ich auch sehe, ist also erst heute, muss man sagen, also ja wenige Tage her, dieser Vorfall. Und heute hat Deutschland bekannt gegeben, also die Regierung, dass tatsächlich 340 Millionen Euro den Palästinensern zugutekommt. Natürlich nicht direkt der PR, also der Autonomiebehörde, sondern NGOs, du hast es schon erwähnt, die sich für Entwicklung, für humanitäre Hilfe einsetzen. Keine Frage. Aber das ist natürlich sehr unglücklich, dieses Datum oder diese Zeit jetzt zu wählen, wenige Tage nachdem wir klar Und ich glaube, das war auch einfach von der Regierung nicht schlau, das jetzt zu verkünden. Und das jetzt zu, also das wurde halt schon vorher beschlossen, das muss man ganz klar sagen. Es steht jetzt nicht im, mit Abbas-Reaktion da in Verbindung, aber das ist natürlich sehr unglücklich, finde ich, dass es heute bekannt gegeben wurde, dass wieder, wie gesagt, 340 Millionen Euro an die gehen. Da frage ich mich auch ein bisschen, wieso die Bundesregierung so handelt. Also denen ist ja bewusst, dass die Kritik gerade sehr, sehr hoch ist und ja auch berechtigt ist. Und wieso man dann gerade jetzt das bekannt gibt und das jetzt quasi so macht, das frage ich mich, wie die Bundesregierung da irgendwie kein Feingefühl hat.
Ja, wenn ich richtig informiert bin, ist das tatsächlich eine Aussage des Auswärtigen Amtes gewesen, nachdem Journalisten nachgefragt haben.
Ah, okay.
War quasi keine PM, keine Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes übrigens, sondern es haben im Kontext eben, vermute ich jetzt mal stark, der Vorgänge der letzten Tage einfach mal nachgefragt, wie viel Geld läuft über das Auswärtige Amt an die Palästinenser. Und dann müssen die Rede und Antwort stehen. Weil zu sagen, sagen wir nicht, macht es ehrlich gesagt noch schlimmer. Aber klar, hilft natürlich nicht weiter, zeigt auf der anderen Seite, wie wichtig Journalismus auch wieder ist, um da immer wieder den Finger auch in die Wunde zu legen. Aber eben diese Summe ist halt enorm. Und du hast zu Recht gesagt, natürlich fließt nicht alles, ich habe die Terrorin angesprochen, natürlich nicht alles dahin, geschweige denn irgendwie in politische Behörden. Aber die haben natürlich schon irgendwo die Kontrolle. So. Und das ist ein Problem, was Deutschland hat, was auch die Europäische Union hat, die ja auch der größte Geldgeber ist. An die Palästinenser zu sagen, hey, wie können wir kontrollieren und kontrollieren überhaupt, wohin das Geld fließt? Ja, es gibt immer wieder auch den Vorwurf, dass quasi Gelder für Bildungsprojekte genutzt werden und in diesen Bildungsprojekten wird dann auch Hass gegen Israel geschürt. So. Und dass das Europa oder Deutschland unterstützt, geht natürlich gar nicht so. Ne? Und da ist, glaube ich, in den letzten Jahren schon Bewusstsein entstanden, wir müssen das irgendwie kontrollieren, wenngleich das natürlich absurd irgendwie auch ist, alles kontrollieren zu können. So, es geht nicht, es muss gemacht werden irgendwie, aber natürlich wie. Aber das ist tatsächlich ein Schlüssel, dass die Gelder, die Palästinenser zum Leben brauchen, also sowohl die Menschen vor Ort, die für nichts können sozusagen, als auch die Behörden, dass man das halt wirklich kontrolliert und Acht gibt, wo das hinfließt, was damit verwendet wird. Weil ansonsten löst man den Konflikt nicht vor Ort, sondern befeuert ihn noch mehr, auch wenn es natürlich dann unbeabsichtigt ist.
Vielleicht hier auch die große Frage an dich. Denkst du denn, dass es Konsequenzen gibt aus der ganzen Geschichte? Also jetzt nicht die Ermittlungen der Polizei, sondern eher jetzt bezogen auf die Gelder, wie die Gelder fließen oder generell, wie man jetzt mit ja, Palästina oder den palästinensischen Gebieten besser gesagt umgeht?
Also ich hoffe es. Bei aller Kritik an Scholz, wir haben mehrfach gesagt, ist natürlich absolut gerechtfertigt. Darf man nicht vergessen, dass aus meiner Sicht neben den Skandalen, nämlich noch um Scholz, das eigentliche Problem ist, nämlich zum Beispiel Mahmoud Abbas und seine Ansichten, Aussagen. Also das, was er gesagt hat, diese Holocaust-Relativierung zu sagen, Israel verübt quasi 50 Holocaust in den letzten Jahrzehnten an den Palästinensern. In der gleichen Pressekonferenz davor auf Israel sei ein Apartheidsstaat, ist nicht neu. Also bereits in seiner Doktorarbeit, in seiner Promotion hat Abbas quasi auch eine Verschwörung zwischen Zionisten und den Nationalsozialisten gezogen. So. Er ist in anderen Reden auch quasi auf weltpolitischer Bühne mit solchen Aussagen aufgefallen. Das heißt, darüber reden wir gar nicht in Deutschland. Wir reden über Scholz. Ist auch richtig so, dass man darüber redet, aber die eigentlichen Skandalaussagen, die hat Abbas getätigt, so, ne? Und das wird hoffentlich jetzt der deutschen Politik, müsste eigentlich klar sein, jetzt nochmal deutlicher, es wird der deutschen Öffentlichkeit nochmal präsenter, dass das quasi der als gemäßigt geltende Ansprechpartner der Palästinenser ist. Ja? Wir haben im Gazastreifen den islamischen Dschihad, wir haben die Hamas und dann haben wir die Fatah im Westjordanland zum Beispiel, wir haben da Abbas und die gelten als gemäßigt so, und treffen solche Aussagen. Also einfach Bewusstsein zu haben, okay, die wir als gemäßigt sehen, sind es eigentlich von den Aussagen und gar nicht. Natürlich sind die nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, wie die Leute, wie die Terroristen im Gazastreifen. Aber ist das wirklich eine Person, ist es wirklich eine Gruppe, die Fatah, mit der Europa, mit der Deutschland quasi verhandeln soll? Auf der anderen Seite, wen gibt es sonst? So, ja, also so eine starke Zivilgesellschaft gibt es da halt nicht, die irgendwie auch Ansprechpartner wäre. So, also es ist ganz schwierig, aber vielleicht sorgt die ganze Thematik dafür, dass man sich halt nochmal mehr Gedanken macht. So, mit wem verhandeln wir eigentlich, mit wem reden wir? Kann ich mit so jemandem über Frieden reden, der das eigentlich gar nicht möchte, so, oder der das eine sagt und das andere macht und jetzt mittlerweile auch sowas sagt, wie gesagt, in Deutschland. Genau, das ist die eigentliche Frage. So. Und ich bin nicht dafür, dass Deutschland jetzt einfach knallhart die Gelder streicht, weil, wie gesagt, die Menschen vor Ort brauchen das Geld. So, die Palästinensergebiete, wie auch immer, sind überhaupt nicht überlebensfähig ohne externe Finanzspritzen. Aber ich erhoffe mir, dass es wirklich eine ganz genaue Kontrolle gibt, wo dieses Geld hinfließt und mit wem man ehrlich gesagt da auch verhandelt und spricht. Und einfach so eine Sensibilität auch mit so einem Begriff wie erst gemäßigt oder so. Also Rouhani, der iranische Präsident, mit Bart und so wurde als ja der nette Iraner, so, ne, der gemäßigte. So. Aber er ist in seiner Ansicht radikal wie alle zuvor, wie der Klerus im Iran als Beispiel so. Aber dass
Ja.
man als sowohl wir Medienschaffenden, da müssen wir uns an die eigene Nase packen, aber auch als eben die deutsche Regierung, das Auswärtige Amt, ein bisschen sensibilisiert wird. So. Was bedeutet gemäßigt? Klar, gemäßigt im Vergleich zu Hamas, aber im Sinne von, so stellen wir uns im westlichen oder im Westen den Politiker vor, ist natürlich nicht gemäßigt. So.
Ja, ich finde, es ist ein Offenbarungseid gewesen. Also, oder es ist so ein Blaupunkt im Sinne von Deutschland oder gerade Deutschland, aber auch Europa hat jetzt nochmal die Chance, das neu zu begreifen, was das überhaupt für Leute sind, welche Vorstellungen sie haben und vor allem auch, wie man mit ihnen zusammenarbeiten kann, ohne dass man Ideologien fördert. Also man muss die Menschen natürlich fördern. Die Palästinenser, das sind ja auch vieles mehr, also einige Menschen, die einfach ja eher einem leid tun können.
Ja, der
Unter
Druck
dieser
kann ja nicht
Herrschaft
gehen.
zu leben. Und deswegen brauchen die natürlich Hilfe, das ist ganz klar. Und trotzdem muss man natürlich gucken, mit wem redet man. Zum Beispiel Benny Gantz, das ist ja der Verteidigungsminister in Israel, der hat auch gesagt, wir müssen weiter mit Abbas reden. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Dafür wurde er auch ziemlich kritisiert in Israel. Aber letztendlich sind es die Ansprechpartner. Man muss halt dann überlegen, wie kann man Menschen helfen, ohne Ideologie irgendwie, ja, zu unterstützen. Glaube, das ist so ein bisschen die große Herausforderung, vor der Deutschland gerade insbesondere steht.
Ja, genau das ist das Dilemma. Das hat Benny Gantz, glaube ich, vorhin aber dafür kritisiert ist, der hat halt einfach recht. Also, und deswegen ist jetzt, man kann nicht einfach sagen, wir reden nicht mehr mit Abbas, mit der Fatah, und wen denn sonst so? Ne? Also mit irgendjemandem muss man ja reden,
Ja.
weil sonst, ne, sonst braucht man sich um den Friedensprozess, wie man es so nennt, gar nicht mehr bemühen. Und trotzdem sollte man das nicht einfach so hinnehmen und sagen, ja, es gibt keinen besseren, müssen wir halt mit dem reden. So. Also so leicht darf man sich das auch nicht machen. Das ist natürlich aus meiner Position super einfach gesagt. Auch wenn ich sage, es muss, oder ich hatte damals einen Kommentar diese Woche geschrieben, es muss Konsequenzen geben. So. Ich bin nicht in der Position, da genau aufzusitzen, was, und zu sagen, es funktioniert so und so. Das ist nicht mein Job. Dafür werden andere schlaue Menschen bezahlt, aber die müssen halt auch für das Geld und für die Position, die sie innehaben, einfach was leisten. So. Und wie das aussehen kann, stelle ich mir ehrlich gesagt auch super schwierig vor. Aber es muss passieren. So. Und deswegen ist das, also ich will daran nichts Gutes erkennen jetzt an dem Vorfall, so, weil daran ist nichts Gutes. Aber meine Hoffnung ist, dass tatsächlich daraus was erwächst, und dass ein Bewusstsein für gewisse Dinge entsteht. Ich habe es gerade schon mehrfach angesprochen. Sowohl bei Scholz, der jetzt vielleicht auch merkt, okay, krass, muss ich jetzt nicht mal noch vorsichtiger sein und aufpassen und vielleicht mich mit der Thematik auch mehr beschäftigen, das Auswärtige Amt logischerweise. Es ist halt super schwierig, so, und auch wenn man eine wertegeleitete Außenpolitik haben möchte, man verhandelt halt mit Leuten wie Erdogan. So. Man ist halt im Nahen Osten und versucht da wegen des Krieges in der Ukraine neue, ja, Partner in Sachen Gas zu finden, so, und redet aber halt nicht mit Demokraten, redet mit Diktatoren, mit Leuten wie Erdogan. So, und das ist ein Balanceakt, den man irgendwie bestehen muss. Auf der einen Seite muss man vielleicht Zugeständnis machen, wenn man es möchte. Auf der anderen Seite haben wir Werte, haben wir Und es ist ein Wert zum Beispiel, dass wir gegen Antisemitismus uns auch einsetzen und nicht nur gegen Antisemitismus sind, sondern uns auch stark machen im Kampf gegen Antisemitismus.
Ja.
Und das dann aber entsprechend bei manchen Leuten zu verdrehen, ist natürlich schwierig, aber das, also das muss Antisemitismus, dass man dagegen antritt, so klar, ne? Das gelingt Baerbock, muss ich sagen, insgesamt, was diese Balanceakt betrifft, wesentlich besser aktuell als wahrscheinlich sonst jemanden in der Politik in Deutschland. Also, ne, um Sachen einfach klar zu benennen und nicht da klein laut beizugeben und auch auf Pressekonferenzen Sachen anzusprechen, die Öffentlichkeit mitbekommen und die vielleicht auch den Gast ein bisschen brüskieren, Stichwort Türkei oder so. Aber klar, man darf auch keine diplomatische Stimmung am Ende vielleicht riskieren, so, ne? Das ist die hohe Kunst der Diplomatie. Der ich nicht mächtig bin. Aber ich habe da immer größten Respekt vor Menschen, die sich in diesen Kreisen bewegen.
Wäre denn Baerbock in dem Fall vielleicht eine bessere Kanzlerin als Scholz, jetzt Kanzlei ist?
Also ich ist natürlich höchst spekulativ. Ich sehe nicht, dass sie unwidersprochen dastehen geblieben wäre. Also ich glaube, sie wäre hätte direkt was gesagt. Wie gesagt, hat Scholz bei der einen Aussage ja auch gemacht, die
Ja.
während der Pressekonferenz. Ich würde nicht sagen, dass sie eine bessere Kanzlerin wäre, aber ich glaube, in so einem Moment kann sie einfach besser und klarer kommunizieren. Oder hat das jedenfalls in den letzten Monaten bewiesen. Ja, auch mit Lavrov vor dem Kriegsausbruch, jetzt in der Türkei und so. Also sie ist einfach eine Frau der klareren Worte, glaube ich. Und Scholz hat, glaube ich, eher insgesamt jetzt nicht nur auf den Vorfall im Kanzleramt bezogen, ich glaube ich, eher vorsichtigerer Typ. Ja, würde jetzt auch nicht pauschal sagen, sie ist die beste Kanzlerin, aber sie kann meiner Meinung nach schon in der Kommunikation, hat sie da Vorteile. In der Klarheit der Kommunikation vor allem.
Ja, aber wir haben es ja auch schon oft besprochen hier bei Woran hat's gelegen, dass die Kommunikation gerade von Scholz einfach oftmals nicht flüssig ist, nicht da ist, wenn sie da sein muss und vor allem ja eher viel zu verzögert scheint. Da muss man sich natürlich schon fragen, kann der denn überhaupt ein Kanzler, wenn er Kommunikation jedenfalls schon mal nicht kann? Und sind deine Stärken dann so stark, dass er das gut überspielen kann, so finde ich. Also ich verteidige ja Scholz selbst sehr oft, finde ich, aber was Kommunikation angeht, ist das einfach gefühlt eher ein Desaster.
Ja, das muss man einfach schaffen nach Angela Merkel. Hier jetzt auch nicht bekannt für ihre Top-Kommunikation nach außen. Also was mir bei ihr in Erinnerung bleibt, ist die Ansprache vor dem ersten Lockdown unmittelbar gewesen. Das war eine extrem starke Fernsehansprache damals von ihr. War aber auch eher eine Ausnahme, ehrlich gesagt, in ihrer Kanzlerinnenschaft. Und trotzdem kommt Scholz nicht an dieses Niveau ran von Merkel, was jetzt auch nicht besonders hoch war. Aber klar, es ist, Kommunikation ist das, was das Staatsvolk mitbekommt, so. Also wir als Wählerinnen und Wähler bekommen nicht mit, was in der verschlossenen Türen verhandelt wird, wie vielleicht auch tagtäglich Politik gemacht wird, so. Wenn man jetzt nicht bewusst danach sucht, was verfolgt, was man mitbekommt, ist Kommunikation nach außen. Was man mitbekommt, ist, wenn Scholz im Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex sagt, weiß ich nicht mehr. So. Habe ich vergessen. Also, weißt du, das ist das, was man mitbekommt. So. Und deswegen ist Kommunikation, und das nimmt man halt wahr. So. Und das lässt Scholz halt nicht gut dastehen. Oder halt, wenn die Ukraine vorwirft, hey, Deutschland verspricht Sachen und liefert nicht und dann kommt nicht wirklich was. Oder dann kommt, ja, machen wir doch und dann stellt sich raus und machen sie doch nicht so. Also weißt du, Kommunikation ist, was passiert, ist das, was sie gesagt, das Staatsvolk direkt als erstes oftmals auch mitbekommt. Und deswegen ist es auch so wichtig. Also auch jetzt aus Sicht des Kanzlers oder der Regierung gesprochen, so, ne? Und das ist, ich weiß nicht manchmal, was die dafür für Berat haben, was sie sich dafür Gedanken machen. Ja, wenn wir über Kommunikation der Regierung sprechen, dann kann man auch Christian Lindner nennen. Mit der Gratis-Mentalität in Bezug auf das 9-Euro-Ticket. Also ich denke, wie kann ich denn sowas von mir geben? Also machen die sich gar keine, klar, Fehler passieren, bla bla bla, aber es darf doch nichts passieren. Sondern selbst wenn ich so denke, was ich auch nicht gut finde, aber selbst wenn ich das denke, dann sage ich das doch nicht.
Ja.
Also klar kann man sagen, immer ist ja ehrlich so, aber man muss doch, also das kann doch nicht überraschend sein, dass diese Aussage nicht gut ankommt. So, und das sind Dinge, da weiß ich manchmal nicht, wie gut oder wie schlecht die beraten sind oder was da wie Pressesprecher oder Regierungssprecher machen, dass dann so eine Dinge rausplatzen. Also vielleicht passieren noch viel weniger, weil Regierungssprecher da sind, kann auch sein, dass es noch tausendmal schlimmer wäre. Aber genau, das ist ein Problem so. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, als erstes auch von der Regierung mitkriegen, klar, Kommunikation, man spricht miteinander oder verkündet Dinge. Und das muss einfach besser werden. So, der bringt nichts, wenn er sagt, ja, wir machen doch quasi im Kämmerchen schon gute Politik, das mag sein, aber wenn es nicht ankommt, bei den Wählenden, ist es halt auch schlecht.
Ja. Ja, Martin, wir haben jetzt ja einiges wieder beredet über Abbas, Scholz und Kommunikation. Wir werden sicherlich immer wieder über die Kommunikation der Bundesregierung, vor allem über Scholz, reden. Wir sind aus der Sommerpause zurück, freuen uns drauf, was die nächsten Wochen kommt und Monate. Zum Schluss bleibt mir aber nur noch die große Frage zu stellen: Was passiert denn nächste Woche politisch?
Das fragt man sich, Johannes. Also ich frage mich einmal, woran wird es hier gelegen haben, woran es hier gelegen haben wird. Das fragt man sich. Ist so.